Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und wir machen heute im Gottesdienst mit der Predigt weiter mit dem Gemeindeseminar über die Gnade Gottes. Und für mich ist das jetzt das letzte Gemeindeseminar hier und ein Stück weit ist es auch ein Höhepunkt. Ich glaube, es gibt kaum ein großartigeres Thema als die Gnade Gottes und wir werden das sehen. Das hängt auch mit Jesus zusammen ganz stark. Wir haben heute als Text für die Predigt Johannes 1, Vers 10 bis 18. Aber ich dachte mal, ich klicke mal ein bisschen durch die Themen durch, die wir hatten. Freitagabend haben wir angefangen. Und da ging es um die Definition von Gnade. Was ist Gnade? Da habe ich Römer 11 genommen. Ich lese einfach nur mal den Vers vor. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aufgrund von Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wenn Gott Gnade gibt und diese Gnade, um die es geht heute, in diesem Abschluss über das Seminar, Gemeindeseminar über die Gnade Gottes, dann steht Gnade Gottes im Kontrast zu dem, was wir tun. Wenn Gott einem Menschen Gnade gibt, dann hat er die nicht verdient. Also wenn man arbeitet für Lohn, einigt man sich auf einen Lohn oder der Lohn ist klar, pro Stunde so und so viel und pro Arbeitstag, der so und so lang ist, kriegt man die Bezahlung. Und das ist hier nicht der Fall. Gott gibt seine Gnade Menschen, die sie nicht verdient haben. Es gibt dramatische Beispiele in der Bibel für Leute, die genau das Gegenteil getan haben, was sie hätten tun sollen. Und dann kommt Gottes Gnade in ihr Leben und sie werden umgekrempelt. Sie werden von Ehebrechern zu Menschen, die treu sind ihrer Frau und ihren Kindern gegenüber. Sie werden von Mördern zu Menschen, die sanftmütig sind. Es ist ein Wunder Gottes und das ist das Tolle bei der Gnade Gottes, dass er das kann. Die Gnade der Rettung hatten wir dann in Epheser 2. Ihr seid aus Gnade gerettet, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Also man muss sich vorstellen, da ist jemand, der hat eigentlich nicht verdient, jetzt vom Tod gerettet zu werden. Und eigentlich geht der sozusagen schnurstracks in sein eigenes Verderben. Und dann greift Gott ein und lenkt sein Leben um und reißt ihn aus dem raus, wo er eigentlich zusteuert. Die Gnade der Erziehung und Verwandlung. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Da haben wir gesehen, die Gnade Gottes, die erscheint, es ist eigentlich dieses Verbum, das Erscheinen im Griechischen, sagt, dass jetzt eine Gottheit erscheint. Die Griechen hatten ja viele Götter, hatten einen ganzen Götterhimmel, Zeus war einer von denen, die Römer hatten Jupiter. Und wenn die über die Erscheinung einer Gottheit sprachen, dann haben sie dieses Wort benutzt, was dort steht. Und Paulus schreibt das jetzt so, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und hier unten, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Und damit meint er Jesus. Die Gottheit, die erschienen ist, ist Jesus. Und wenn man sich fragt, was für Namen hat Jesus, dann sind das viele. Und ein Name ist, er ist die Gnade Gottes in Person. Man liest Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wie Jesus gelebt und gehandelt hat. Und dann bekommt man eine Ahnung, wie Gott ist in seinem innersten Wesen. Er ist gnädig und er liebt es, sich über Menschen zu erbarmen. Und ein Element ist halt auch, wenn er die dann gerettet hat, dann möchte er sie gern umgestalten, dass der Mörder nicht weiter mordet und dass der Ehebrecher nicht weiter Ehe bricht, dass der Dieb nicht weiter stiehlt, sondern dass er halt arbeitet und dann, so wie er früher gestohlen hat, jetzt Leuten etwas gibt, die es bitter nötig haben. Die Gnade der Beharrung. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Ich habe dann gestern geschildert, wie dramatisch die Gemeinde in Philippi entstanden ist, was Gott da getan hat. Und da sind so viele Sachen passiert, da merkt man, da wusste auch Paulus, Gott wollte einfach diese Leute retten. Und dann schreibt er den Brief an sie und sie haben sich Gedanken gemacht über ihn, weil er ist gefangen, ist auch in Lebensgefahr. Sie haben sich viele Sorgen gemacht und er schreibt den Brief, um ihre Sorgen zu erleichtern und sagt letztlich unterm Strich, ich glaube schon, wahrscheinlich lebe ich noch weiter, weil ich noch eine Aufgabe habe, auch unter euch, aber selbst wenn die mich umbringen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und er macht sich natürlich auch Gedanken über sie, wie geht's ihnen? Und er sagt, Gott hat das angefangen, dass sie ihn kennt, der bringt das auch zum Ziel. Und das ist die Gnade der Beharrung. Dann gibt's die Gnade der Erwählung. Das ist sozusagen, das schießt ziemlich den Vogel ab. Weil da steht in Epheser 1 drin, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann kommt eine Liste von lauter Sachen. Was sind diese Segnungen? Was sind diese tollen geistlichen Segnungen, mit denen wir gesegnet worden sind in Christus? Und Nummer eins, bitteschön, das war jetzt bei mir nicht Nummer eins. Ich habe mit anderen Stellen angefangen. Aber in Römer 11 geht es auch um die Erwählung. Und hier Nummer eins ist, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Das muss man sich mal vorstellen. Vor Gründung der Welt gab es mich nicht. Ich war auch noch nicht empfangen im Leib meiner Mutter. Ich war einfach nicht existent. Und Gott hat ganz weit geguckt, in das 20. Jahrhundert, nach Rothenburg-Wümme in Niedersachsen, und hat mich schon gesehen und hat gesagt, das soll ein Kind von mir werden. Oder sieht jemand anders, das soll eine Tochter von mir werden. Und das ist schon beeindruckend. Die Gnade Gottes und das Wesen Gottes, wir haben das als Schriftlesung gehört. Der Mose hat ganz tolle Sachen erlebt, große Wunder. Als er diesen Wunsch äußert, lass mich deine Herrlichkeit sehen, da hat er schon die Befreiung eines ganzen Volkes aus der Sklaverei in Ägypten hinter sich und viele andere Dinge. Aber er hat auch erlebt, wie sie motzten und wie sie untreu wurden, das goldene Kalb gemacht haben. Und er hatte gebetet und er hat sie aus der größten Katastrophe herausgebetet. Und bei jedem Punkt, den Gott antwortete auf sein Gebet, jedes Mal hat Gott nachgegeben. Jedes Mal hat Gott sein Gebet akzeptiert. Und das hat ihn so ermutigt, dass er dachte, so, jetzt wünsche ich mir selber mal was. Und er sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und und dann antwortet Gott, als er ihn bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen, da ist es wörtlich, lass mich dein Gewicht sehen. Also das hebräische Wort für Herrlichkeit ist Gewicht. So wie wir manchmal sagen, es gibt wichtige Leute, ganz wichtige Leute. Und sagen, die Idee ist, die wichtigsten Leute haben am meisten Gewicht. Und bei Gott ist das so, dass er eben der Größte ist und jetzt betet Mose, dass er sein Gewicht sieht, seine Herrlichkeit. Interessanterweise antwortet Gott, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen. Und ihr kennt den Namen Tobias. Tobias ist hebräisch Tobiyahu. Tov heißt gut. Und Gott sagt, ich will meine Tovi, mein Gutsein, an dir vorbeiziehen lassen. Er fragt nach Herrlichkeit, die er sieht, und er wird Gott sehen, aber gefiltert. 100% Gott zu sehen, richtig das Gesicht Gottes, das kann er nicht sehen, das würde er nicht überleben. Das kommt auch in unserem Text in Johannes 1 dann vor. Niemand hat Gott jemals gesehen. Im Alten Testament gab es Leute, die hatten Visionen von Gott. Auch Mose wird das erleben, er darf hinterher gucken. Aber Gott erklärt dann in diesem Text, den wir gehört haben, welche Schutzmaßnahmen er ergreift, damit Mose nicht einfach ihn sieht und dann tot umfällt. Das wäre kontraproduktiv gewesen. Mose sollte dann die zwei Tafeln, die neuen, die er gemacht hat, weil die alten waren kaputt. Er hat sich selber dann so geärgert, Gott hatte ihn ja gewarnt, was die alles machen. Und als er dann sah, was da ablief, was für eine Party das war und was für ein Götzendienst, hat er die Tafeln genommen und in, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht 1000 Stücke geschmissen, aber die waren richtig, richtig kaputt. Und als Bild dafür, dass der Bund wieder voll hergestellt ist, musste er jetzt die neuen Tafeln, die wieder beschrieben waren von Gott, musste er abliefern sozusagen. Er durfte nicht tot umfallen. Aber ist das nicht großartig? Wenn ein Mensch Gott sieht, die Größe, die Gewalt, die Majestät, Gott benennt das mit einem Namen. Er sieht, Gott ist gut. Er sieht die Güte Gottes. Und das Problem, wenn man überlegt, was ist das Problem? Wenn Gott so gut ist, warum sollte einer tot umfallen? Ja, also, wo ist das Problem? Wenn ich einen sehe, der super, 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 super gut ist, das Problem liegt bei dir und bei mir. Jesaja hat Gott auch gesehen in Jesaja 6. Und als er ihn sieht in seiner Gewalt auf einem riesen, riesen Megathron, also wirklich so riesig, er war wie eine Ameise wahrscheinlich und er guckt da so hoch und da sind auch viele Filter zwischengeschaltet, dass er nicht getötet wurde, aber er hat sofort empfunden, das ist, ich sterbe. Weh mir, ich verstumme, also für stumme für immer. Und dann rettet Gott ihn. Man kann das nicht verkraften. Das Problem war nicht bei Gott. Gott ist heilig. Heilig, heilig. Und das heißt so viel wie ethisch vollkommen, ethisch vollkommen, ethisch vollkommen oder gut, super gut, nicht zu überbieten an Güte. Aber Jesaja sagt, wem ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk vor unreinen Lippen. Und das ist praktisch genau das Problem. Das Problem liegt nicht bei der Güte Gottes. Und kein Mensch wird das überleben, der sein Gesicht sieht. Du würdest dein Gesicht sehen, das so gut ist, das sprengt jedes Maß. Wir können uns gar nicht vorstellen, aber im Kontrast, wir würden sozusagen in ein Licht schauen, das so stark unsere Dunkelheit offenbart, dass wir dadurch durch den Kontrast tot umfallen würden. 100%. Es gibt keinen Menschen, der das je überlebt hat, außer einem. Jesus. Und Jesus ist in diesem Zustand der absoluten Supergüte vom Schoß des Vaters Weihnachten, sozusagen, er ist vorher empfangen worden und dann Weihnachten geboren worden, als Gott der Mensch geworden ist, Gott der Fleisch geworden ist, dazu gleich noch mehr. Wir können uns kaum vorstellen, wie gut Gott ist. Das sprengt alle unsere Maßstäbe. Aber diese Güte Gottes ist quasi eine Gefahr in dem Augenblick, wo Gottes Wesen das Universum überfluten will. Die Bibel sagt, es wird ein Tag kommen, wo Gott sein wird, alles in allem. Da wird es keine Ecke und keinen Winkel geben, sondern da wird er aktiv, nicht nur unsichtbar, sondern er wird sein, alles in allem. Sein Wesen, seine Liebe, seine Güte wird alles so erfüllen, nicht nur unsichtbar wie jetzt, sondern sichtbar. Und es wird kein Ort geben, wo man dem entkommen kann, entfliehen kann. Und wenn man dann nicht, wie Jesus sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, die werden es aushalten. Wir müssen als Menschen total, absolut, total rein sein und es gibt nur einen, der das tun kann, nicht Mose, sondern nur Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, Gott, der Mensch geworden ist. Der Geist der Gnade, das ist, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und der Geist Gottes ist sozusagen, das ist der am schwierigsten darzustellende Kandidat aus der Dreieinigkeit. Bei Jesus hat man als Sohn Gottes eine Vorstellung. Bei Gott, dem Vater, kann man sagen, okay, das ist dieser große Thron, auf dem Gott sitzt. Und der Heilige Geist, der hat eine ganze Reihe von Bildern, alle möglichen Bilder, das lebendige Wasser. Geist selber ist Wind oder Hauch, Wind, also die Luft. Und Aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen, sozusagen, auch wenn er weniger stark dargestellt werden kann oder der Leuchter, die Menorah in der Stütze mit den sieben Lampen und das, was das brennt. Was brennt, ist das Öl. Und das ist das Öl in den Lampen und das ist auch ein Bild für den Heiligen Geist. Also der Geist bewirkt viel und in gewissem Sinn, weil der Sohn zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und der Vater auf seinem Thron sitzt, die natürlich auch die Himmel erfüllen. Aber was uns betrifft, er transportiert die Gnade Gottes in unser Leben. Alles, was Gott gibt an Gnade, vermittelt er durch den Heiligen Geist. Deswegen heißt er auch der Geist der Gnade. Und er kann das. Und wir können uns beim dreieinigen Gott bedanken, wie gut er das macht. Die Gnade des Dienstes. Wir hatten dann auch darauf gesehen, dass Paulus selber eigentlich genau so ein Beispiel war dafür. So ein Antityp. Stellt euch vor eine Person, von der ihr wisst, die ist ganz gegen Gott. Aus der modernen Zeit. Eine Person, die ganz berühmt ist dafür, dass sie ganz gegen Gott ist. Und auch ganz gegen Jesus Christus. Eine Person, die denkt, das ist Quatsch und Blödsinn und das ist quasi eine Krankheit, von der man die Leute heilen muss. Und die Frage wäre, kann Gott so einen Menschen retten? Könnte die Gnade Gottes so einen Menschen überwältigen und den Blinden sehend machen, dass er sieht, dass er auf dem Holzweg war und dass das der einzige Weg ist, der auch ihm helfen kann. Und so ein Typ war Paulus. Paulus war jetzt nicht gegen Gott. Er dachte, er dient Gott, auch indem er Christen umbringt. Aber Jesus hat er als einen Verfluchten angesehen. Und der Beweis für ihn war einfach die Tatsache, dass er an einen Holzkreuz genagelt wurde und er kannte seine Bibel, er kannte seine Tora und da steht nämlich drin, dass jeder, der am Holz hängt, was ist? Verflucht. Und erst später sind ihm Augen aufgegangen, dass er verflucht wurde. Daran hat er festgehalten, dass er aber den Fluch des Gesetzes getragen hat, um uns zu erlösen. Und er erlebt die Gnade und sagt dann über sich selber, ich war ein Verfolger, ein Frevler, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr. Und ein teuerwertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Also wirklich, er sagt, wenn man die Sünder sozusagen alle zusammensammelt und man stellt die der Reihe nach auf, von da bis da hinten, und der kleinste Sünder, der am wenigsten gesündigt hat, ist dann ganz hinten Nummer eins. Das bin ich. Oh, das ist natürlich eine tolle Sicht von sich selber, ja. Und warum hat Jesus sich über mich erbarmt? Okay, ein Punkt ist, ich wusste das nicht. Ich habe die Sache völlig falsch gesehen. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein falscher Messias, das ist ein falscher Prophet und jeder, der an den glaubt, ist wie ein Krebsgeschwür in unserem Volk, der alles vermiest. Man muss die umbringen. Ich wusste es nicht besser. Ich war so zugenagelt. Ich war so blind. Es war halt so. Und Gott hat das gesehen. Ich habe nicht bewusst gegen ihn rebelliert. Ich habe gedacht, ich diene Gott. Und Gott hat sich über mich erbarmt. Und der Gott, der sich über mich erbarmt hat, war Jesus in Person, der Gekreuzigte, der mir erschienen ist vor Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ist für mich halt so großartig, du kannst Jesus nicht stoppen. Es gibt nichts, was Jesus verbietet, in das Leben von irgendeinem Menschen in dieser Welt hineinzustolpern oder zu gehen oder zu kommen oder was auch immer. Du kannst die Tür nicht zunageln. Ist das nicht großartig? Und er ist schon tausendmal in das Leben von Menschen gekommen, die genauso vernagelt waren wie Paulus. Ich kann mich für sowas begeistern. Deswegen war das für mich das schönste Thema von dem Gemeindeseminar in diesen Tagen. Es ist einfach fantastisch. Wir haben einen Gott, dessen Herrlichkeit den Namen hat, meine Güte. Einen Gott, der erlöst. Dann habe ich noch, bin ich auf Stellen eingegangen, wo Paulus und sozusagen, wo darüber nachgedacht wird, dass es auch Leute gibt, die die Gnade vielleicht vergeblich empfangen, die die Gnade missbrauchen, die auch letztlich die Gnade oder den Geist der Gnade verschmähen. Und einmal überlegt er sich, Leute hier in Galatien, ihr habt doch den Geist empfangen durch die Predigt und ihr seid nicht beschnitten gewesen damals. Warum glaubt ihr jetzt die falsche Lehre, die die Leute auch aufdrücken, dass sie sagen, ihr habt Jesus und ihr seid getauft und ihr glaubt an ihn, okay, das ist gut. Das sind die 80%, aber die 20%, wenn ihr die nicht habt, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann müsst ihr dann am Ende doch in die Hölle. Und dann sagt Paulus ihnen quasi, es geht nicht. Ihr könnt nichts, nicht die Beschneidung, nichts anderes. Ihr könnt nichts als Werk hinzufügen zu dem, was Jesus getan hat. Wenn ihr das macht, habt ihr ein Entweder-Oder. Wenn ihr euch beschneiden lasst, ja, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Das geht nicht. Es ist ein Entweder-Oder. Entweder du hoffst für deine Erlösung ganz 100% auf Jesus und du selber kannst dafür nichts tun, oder du lässt dich beschneiden und wenn dich beschneiden lässt, sozusagen zum Volljuden wirst, dann ist der Weg der Erlösung für dich ein Weg ohne Christus. Dann musst du das ganze Gesetz mit allem drum und dran immer zu jedem Augenblick erfüllen. Und schaffst du das? Und Paulus würde sagen, wir Juden selber haben es nicht geschafft und du wirst auch scheitern. Und deswegen, es ist ein Entweder-Oder. Entweder du glaubst an Gottes Gnade in deinem Leben oder du versuchst irgendwie, das alles selber zu machen. Und wenn du es versuchst, wirst du scheitern. Und am Ende sagt er dann schon, ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Dann hatten wir noch die Gnade des Leidens im 1. Petrusbrief. Das klingt jetzt komisch, aber wenn einer jetzt Christus hat und Christus ist in seinem Leben und er tut das Richtige, auch als Sklave zum Beispiel, aber der Herr ärgert sich mehr über ihn als christlichen Sklaven, als über die gute Arbeit, die er leistet und will ihn immer fertig machen. Und dann sagt Petrus, selbst bei diesen wunderlichen Herren, seid einfach weiterhin gehorsam, macht eure Arbeit gut als Sklaven. Damit verherrlicht ihr Gott, indem ihr leidet um des Gutes Tuns willen, verherrlicht ihr Gott. Und er wird dann später im Brief davon sprechen, auch hier im Text, dass Christus ja genau das getan hat. Er ist gekreuzigt worden, nicht wegen irgendeiner Sünde, sondern weil er so viel Gutes getan hat, dass er unübersehbar war. Man kam in Judäa an Jesus nicht vorbei. Alle redeten von ihm, alle kannten ihn und man musste das Problem Jesus lösen. Und wenn man nicht an ihn glauben wollte, musste man ihn beseitigen. Und sozusagen, das ist der Weg, den Jesus gegangen ist und lebt auch so. Es war in der Welt, also es das Wort. Johannes 1. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht. Und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und in seinen nahm ihn nicht auf. Wie viel ihn aber aufnahm, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichen Geblüten, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß, der hat es verkündigt. Also das Wort Da sagt er am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe geschaffen. Es gibt nichts, was geschaffen ist, ohne dasselbe. Und in ihm, er war das Licht, in ihm war das Licht und das Licht war das Leben der Menschen. Und dann kommt er auf Johannes zu sprechen und dann kommt er auf diesen Punkt, es war in der Welt, also das Wort, oder man kann sagen, die Person, die das Wort heißt, war in der Welt. Und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wenn man sich jetzt auf die Menschen beschränkt, egal wie sie heißen, egal wo sie leben, welchen Namen sie haben, welchen Reisepass oder Personalausweis, es gibt keinen Menschen, der nicht durch Jesus geschaffen ist. Und weil er der Schöpfer ist von jedem Menschen, auch von seiner Persönlichkeit mit allem drum und dran, hat er ein Anrecht auf ihn. Also wenn ich irgendwas kreieren würde und das Material war mein, dann ist das meins. Das heißt, wir haben das interessante Faktum, dass Jesus als Gott Mensch wird und das Baby geboren ist und den Namen Jeshua kriegt, auf Hebräisch Jeshua, die Kurzform oder die Langform Jehoshua, schon der Name ist Programm, Gott rettet. Das heißt, die Güte Gottes, die Mose gesehen hat, als er hinterherguckte und nicht gestorben ist, die Güte Gottes ist später Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Mose war nur ein Zeuge von Gottes Herrlichkeit, er hat die Herrlichkeit nicht kreiert, wie er auch heißt. Gott hat durch Mose das Gesetz gegeben. Aber was bedeutet das? Da steht, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, auf Stein geschrieben. Du sollst nicht stehlen. Und dann steht auch da im Gesetz, wer die Ehe bricht, der soll sterben. Und wer tötet, einen anderen tötet und sein Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden durch Menschen, Todesstrafe. Das Gesetz sagt nur, was gut ist und richtig ist und was falsch ist, aber es verändert nicht das Herz. Das heißt, die Gnade ist nicht durch Mose gegeben, nur das Wissen, was ist gut und was ist schlecht. Paulus sagt es mal so, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und jetzt geschieht in Christus zu Weihnachten die Geburt von dem Erlöser. Der heißt schon Erlöser. Also Jesus heißt praktisch Gott hilf oder Gott rette. Es ist sein Name und es ist sein Programm. Und er kann auch gar nicht anders. Wenn es irgendwo in dieser Welt einen Menschen gibt, der in Not ist und der schreit, Herr, hilf mir, egal wo es ist, dann hört Jesus das im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters und arrangiert eine Rettungsbewegung. Das steht in Joel. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, jeder wird gerettet. Warum ist das möglich? Leute, deswegen. Die Gnade Gottes, die Rettungsabsicht Gottes, die Menschenliebe Gottes ist erschienen und hat einen Namen, ja, Jesus. Das heißt, überall, wo Jesus auftaucht und willkommen ist, verwandelt sich das verlorene und bedrohte und dem Tod verfallene Leben und das durstige und das hungernde Leben in ein Leben, das satt wird. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist nicht knickrig. Hier steht das Wort Fülle. Ist das nicht cool? Ist das nun ein gutes Thema oder nicht? Die Gnade Gottes ist einfach fantastisch, ja. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Okay. Da steht sogar in Kapitel 3 da. Das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten das Licht, die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Oh, wir haben ein Problem. Wenn das Licht kommt, alle Leute vom Licht weglaufen, weil ihre Werke böse sind, dann heißt es doch eigentlich, dann müssen ja alle weglaufen. Dann gab es ja überhaupt niemanden geben, der Jesus aus irgendeinem Grund annimmt. Und da kommt halt die Gnade Gottes rein. Die Gnade Gottes begegnet einem Menschen und zeigt ihm zwar die Sünde auf, aber gleichzeitig die Tür der Erlösung. Musterbeispiel im Johannesevangelium, welches würdet ihr wählen? Wer ist das beste Beispiel im Johannesevangelium, wo Jesus die Sünde deutlich macht? Im Gespräch, aber die Person rennt nicht weg. Das ist die Frau am Jakobsbrunnen. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darüber habe ich ja schon gepredigt hier in der Kreuzkirche. Müsst ihr euch vorstellen, wer kann das? Wer kann den Finger auf die Wunde legen, ohne dass einer aufschreit? Jesus. Und da merkt man, Jesus hat eine Art gehabt, dass die Schwerverbrecher Israels, Lukas 15, Vers 1, die ganz großen Sünder, die kamen zu ihm wie die Motten zum Licht. Gott schenke uns so ein Herz. Oder Gott schenke uns, dass Jesus in unserem Leben so stark wirkt, dass die Anziehungskraft Jesu in uns und in der Gemeinde so ist, dass die Leute kommen. Dass sie einfach merken, hier muss ich mich nicht verstecken. Hier muss ich auch meine finstersten Seiten nicht verstecken. Hier ist eine Macht der Liebe. Hier ist eine Gnade, die mich annimmt. Und ich brauche das. Ich brauche das Wasser des Lebens. Ja, das ist ja ganz genial, wie Jesus auch mit der Frau spricht und das sagt. Wie viel ihn aber aufnahm, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichen Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Sie sind aus dem Willen Gottes geboren, aus dem Willen Gottes, der ihn gesehen hat und sie gesehen hat und gesagt hat, du sollst leben. Wow. Ja. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes Gottes, Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Also man kann sich das so vorstellen, wir verschenken ja gerne Sachen auch zu Weihnachten, praktisch das erste große Riesengeschenk ist Gottes Geschenk, einfach das Faktum, Gott wird Mensch. Und indem Gott Mensch wird, vereinen sich Gottheit und Menschheit und der verlorene Mensch ist nicht mehr der Verlorene, weil hier ein Mensch, Gott Mensch geworden ist, der sündlos ist, der heilig ist, der sich opfert am Kreuz mit einer Liebe, die so groß ist, dass er sich sagt, lieber sterbe ich für dich, als dass ich die Ewigkeit im Paradies ohne dich verbringe. Wow. Die Liebe kannst du nicht toppen. Du kannst die nur nachmachen. Ja, Das ist gewaltig. Diese Gnade und Wahrheit ist in Christus so stark vorhanden, mit so viel Geduld und so viel Sanftmut und so viel Wille zu warten, dass die Sünder umkehren, dass es nicht mehr zu toppen ist. Ja. Wir haben das gesehen, Johannes sagt das als Augenzeuge, so ist Gott. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Der ist zwar nach ihm gekommen, der ist ja auch nach ihm geboren worden. Also die Empfängnis von Johannes war eher als die Empfängnis von Maria. Geboren, menschlich geboren ist er nach Johannes, auch nach Johannes aufgetreten. Aber Johannes weiß, in Christus ist Gott Mensch geworden. Das wusste auch schon Johannes. Das sagt er hier auch. Er sagt das auch nachher in Kapitel 3, da kommt er nochmal wieder vor. Kapitel 1 redet er noch und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das heißt, das sündlose Blut Christi hat so viel Gewicht, wieder das Stichwort Gewicht, ja. Dieses eine Leben, das auf die Waagschale gelegt wird, hat so ein Gewicht, dass alle Menschen hochgerissen werden aus der Hölle. Alle! Wenn sie dann das Evangelium annehmen. Das begeistert mich. Dafür lebe ich, das predige ich in Deutschland. Ich war in Russland, habe das gepredigt, in der Ukraine. Ich war in Pakistan, ich war in Rumänien, ich war in Polen, ich war in Ungarn. Ich predige dir das Wort und ich sage, nehmt es an. Und was mich betrifft, werde ich es predigen, solange ich predigen kann und eingeladen werde. Und wenn in meiner letzten Predigt vor meinem Tod noch einer bewegt wird, es anzunehmen, dann hat es sich gelohnt, so lange zu leben. Wir haben einen Gott, wir haben einen Heiland, der einfach fantastisch ist. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Amen.